Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich begrüße auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Die Aufarbeitung der DDR-Geschichte ist nach wie vor konfliktreich, widersprüchlich und oft wird ihr Einseitigkeit nachgesagt. In den letzten Jahren wird zunehmend von verschiedenen politischen Institutionen sowie von politischen, künstlerischen und akademischen Persönlichkeiten die Forderung erhoben, Forschungen zur Geschichte der DDR realistischer darzustellen. Denn die Geschichte der Bundesrepublik wird ja auch nicht auf die Geschichte ihrer Nachrichtendienste oder mehr oder minder als konfliktlose Möglichkeit zur Darstellung von Karrierechancen für alte Nationalsozialisten reduziert. So heißt es im historisch-politischen Buch, das herausgegeben worden ist im Auftrag der Ranke-Gesellschaft, Vereinigung für Geschichte im öffentlichen Leben, 3.2000. Weiter heißt es darin, warum wird sich jedoch in der DDR-Historiografie hauptsächlich auf die Geschichte der Stasi und auf Themen des Scheiterns dieses zweiten deutschen Staates konzentriert? Welche längerfristigen Folgen eine solch ignorante Geschichtsbetrachtung auf große Teile der ostdeutschen Bevölkerung ausübt, wird immer deutlicher. Lügenpressevorwürfe beziehen sich bei Demonstrationen, Interviews und Veranstaltungen nicht mehr nur auf aktuelle Berichterstattungen, sondern zunehmend auf die von vielen kritisierten Formen der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit. An einer anderen Stelle heißt es weiter, von einem kulturellen oder strukturellen Kolonialismus war damals und heute wieder die Rede. In vielen Fällen bestätigte sich durch akademische Recherchen die zum Ausdruck gebrachten Vorbehalte von einfachen Bürgern gegen realistische oder einseitige Darstellungen der DDR-Geschichte. Besonders deutlich werden solche plump vorgetragenen Darstellungen, die bis zur Geschichtsfälschung reichen, bei denen Themen von angeblichen Rassismus in der DDR und ihrer Entwicklung außereuropäischer Beziehungen zu Afrika. In dem Buch wird weiterhin festgestellt, Zitat, jedoch muss konstatiert werden, dass gerade auf dem Gebiet der Forschungen zur Geschichte der verschiedensten Aspekte der Außenbeziehungen der DDR regelrechte Fake Science verbreitet werden, ganz offensichtlich falsche Fakten von Publikation zu Publikation weitergetragen, zum Teil hanebüchene Schlussfolgerungen wegen grober Unkenntnis der Fakten gezogen werden, ganz abgesehen von vermutlich aus ideologischen Gründen bewusst die vorhandenen Quellen missinterpretierenden Verfassern. Wie nähert man sich im Bürgerradio einem solchen Thema? Am besten mit Zeitzeugen. Deshalb habe ich heute als Gast in der Sendung Said Massouri, der aus Algerien stammt, seit 1962 in Erfurt wohnt, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und heute über seine Erfahrungen und Erlebnisse als Vertragsarbeiter und mit Vertragsarbeitern hier schildert. Er hat seine ganz eigene Sicht und seine ganz eigenen Erlebnisse für diese Sendung zur Verfügung gestellt.
Also mein Name ist Said Massouri und ich bin seit 60 Jahren hier. Also erstmal in der DDR, jetzt in der Bundesrepublik.
Was war der Anlass? Warum bist du hierher gekommen?
Ich bin als 17-Jähriger, war ich in der Befreiung, also in der Befreiungsbewegung gegen die Franzosen. Bin ich mit 17 Jahren in die Berge gegangen, um gegen die Franzosen zu kämpfen. Und dann habe ich das auch gemacht, fast ein Jahr. Und wir haben ja immer in der Nacht auf die Berge diese Aktionen gemacht. Und die Franzosen haben damals Sprengminen hingestellt und mit Fäden. Ja, in der Nacht, wenn man läuft, da sieht man nicht. Und jedenfalls irgendwie jemand, wir waren eine Gruppe, 12 Mann, hintereinander, ich war in der Reihe. Und jedenfalls ist die Bombe dann hochgegangen. Zwei waren gleich tot. Ich war schwer verletzt, Kieferbruch, Bein, große Verletzung am Bein. Und einer hat sein Auge verloren. Und dann wurde die Sache abgebrochen und dann haben sie uns als Verletzte und Tote mit Ach und Krach in die Berge runtergebracht, von der Berge runtergebracht. Und naja, da war medizinisch nicht viel zu machen. Und dann hat ganze Zeit gedauert, bis sie uns nach Marokko dann gebracht haben. Naja, und in Marokko haben wir dort, bin ich im Mai verletzt worden. Und dann haben wir dann aber in Marokko, in Oujda, im Krankenhaus, konnten mir nicht helfen und haben gesagt, gut, versuchen wir das in Casablanca. Und da war ich auch in Casablanca im Krankenhaus. Mund zu, ich konnte nicht mal kauen, konnte nicht essen und nur was Flüssiges nehmen. Und jedenfalls ging auch nicht mehr. Ja, und dann man wusste gar nicht, was zu machen ist. Und eines Tages kam den Bericht von unserer Organisation. Du und du und du, er geht nach Deutschland. Wir wussten gar nicht, wie, wo, was. Also als Kämpfer und so weiter habe ich ja immer erlebt, dass viele fremde Legionäre, die meisten waren Deutsche, da haben sie, sind auch abgehauen von der französischen Armee, sind die zu uns gekommen und haben sie mir alle nach Marokko oder nach Tunesien und dann von dort wusste ich nicht, wo, ob sie nach Bundesrepublik oder nach DDR gekommen sind, weiß ich ja nicht. Naja.
Also ich frage mal dazwischen, das ist ja eine recht lange Zeit, wo du also schwer verletzt gewesen bist.
Ja.
Was hat dich denn motiviert, was hat dich denn da am Leben gehalten?
Ja. Ich war noch jung, ich war gerade mal 18 geworden. Ja, na, was soll man? Sterben? Hätte ja passieren können, da oben, ja, in die Berge.
Ja.
Naja, und jedenfalls, wo die Nachrichten kamen, nach Deutschland, da bin ich Dezember, kurz vor Weihnachten, Dezember 61, als wir dann haben wir in Prag übernachtet und dann einen anderen Tag nach Berlin, also in Ost-Berlin. Und da war ich in der Charité. Und von dort in der Zeit bis Juni haben sie mich an erste Operationen, Knochen hier abgenommen, da eingesetzt und dies und jenes. Und jedenfalls ist alles prima gut gelaufen. Und dann kam eines Tages die Frage an mich, ob ich einen Beruf lernen kann oder will. Ja, ich sage ja, gerne. Ich würde gerne einen Beruf lernen. Na, ich sage, gut, dann muss ich erstmal Deutsch lernen und dann mal sehen. Naja, dann haben sie mich nach Dresden geschickt. Und dort habe ich mal ein halbes Jahr Deutsch gelernt. Und dann habe ich mal dort die Druckereien besucht. Und die sage, ja, dann würde ich mal gerne mal so einen Beruf in der Druckerei lernen. Naja, und dann haben sie gesagt, gut, ich wollte in Dresden bleiben, kam die Nachricht von Berlin, nein, du gehst nach Erfurt. Ich wusste gar nicht, wo Erfurt ist. Naja, gut, dann bin ich hier 1962 nach Erfurt gekommen, in der Druckerei Das Volk. Und dort habe ich zwei Jahre Schriftsetzer gelernt. Und in der Zeit habe ich meine Frau kennengelernt hier in Erfurt. Und danach habe ich nochmal Buchdrucker gemacht. Da war ich in Pößnik, habe ich auch mal Buchdrucker gelernt. Und 1966 habe ich auch geheiratet. Und meine Tochter ist auch geboren, 1966. Und wo ich fertig mit der Lehre war, in Pößnik, da kam da die Nachricht, du musst zurück. Da sage ich, wieso? Ich bin verheiratet, ich habe ein Kind. Ja, du gehst zurück, du kriegst einen Brief mit. Falls die Frau nicht nachkommt, da gehst du mit diesem Brief zu uns, zu DDR-Konsulat. Und da wird dir Visum geben und da kommst du zurück. Naja, sage ich, okay. Na, da bin ich im September zurück nach Algerien. Und dort habe ich mal Arbeit gesucht, habe ich auch mal gefunden in Algier. Arbeit, Wohnung gekriegt, alles war da. Und da habe ich gewartet, wann die Frau kommt. Und kurz vor Weihnachten kam der Brief, sie lassen mich nicht raus. Und da bin ich mit diesem Brief zum DDR-Konsulat und da hat mir dann Visum gegeben und da bin ich kurz vor Weihnachten wieder zurück, 1966, wieder hier nach Erfurt.
Ich habe noch eine Frage. Ja. In der Zeit, wo du verletzt warst, ja, in Algerien, in Casablanca und später auch bis nach Berlin, wie war da der Kontakt zu deiner Familie in Algerien?
Kaum.
Kein Kontakt?
Kein. Mein Bruder, der älteste Bruder, war auch im Makisar, auch in Befreiungsbewegung. Und da gab kein Telefon und kein Brief und dies und das war so alles so kompliziert. Für die Familie in Algerien so einen Brief aus da und das zu kriegen.
Und als du dann zurückgegangen bist für diese kurze Zeit in Algerien, hast du da wieder Kontakt zu deiner Familie?
Da habe ich Kontakt zu meiner Familie, zu meinen Geschwistern. Das war alles in Ordnung. Die haben sich auch gefreut. Naja.
Nun hast du hier Buchdrucker gelernt, also Drucken von der Pike auf, muss ich mal sagen, in den Druckhochburgen Erfurt und Pößneck, also ist schon hohe Schule, aber das in der deutschen Sprache, wie hast du das bewältigt?
Dass ich ein halbes Jahr Deutsch gelernt habe in Dresden, das ging eigentlich. Also, und wenn was ist, hat mich meine Frau geholfen. Damals waren wir mal 63 kennengelernt und das war alles in Ordnung. Also,
aber in sowohl in Erfurt als auch in Pößneck warst du der einzige ausländische Beschäftigte da?
Da waren, glaube ich, noch mal zwei oder drei anderen. Aber es ging sehr gut, also kann ich mich nicht beklagen, war einwandfrei.
Und dann, du hast es schon angedeutet, du hast dann hier in Erfurt gelebt, hast deine Familie gegründet, hast also auch weiter deinen Beruf ausüben können.
Ja.
Und dann kamen in den 70er Jahren weitere ausländische Vertragsarbeiter in die DDR. Und was war da deine Aufgabe?
Ja, also 1975, da hat mich die Bezirksdirektion, glaube, muss Straßenwesen gewesen sein, mal angerufen und ich wusste gar nicht warum. Da bin ich mal hin und dann haben sie gesagt, Herr Mansouri, wir kriegen demnächst Algerier und wir bitten dich, Dolmetscher und Betreuer zu machen. Und sage ich, gut, ich überlege mir das. Und dann habe ich mir überlegt, sage, ja, das mache ich. Ja, und wie gesagt, in der Druckerei habe ich dann die Zeitung gedruckt, hier das Volk haben wir gedruckt und später kam nochmal Neues Deutschland. Da hat man schöne große Druckmaschine gekriegt, das hier nennt sich Hipperset. Und dann habe ich dann ND gedruckt. Und zwar 2 Jahre, das war ja nur Nachtschicht. Und da habe ich gesagt, also nur Nachtschicht kann ich nicht machen. Meine Tochter sehe ich überhaupt nicht und so. Ne? Und dann habe ich gesagt, na gut, dann machst du 2 Schichten, Nacht und früh. Das mache ich dann.
Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Vom Freiheitskämpfer bis zum erfolgreichen Buchdrucker vollzieht sich der Lebensweg von Said Mansouri, meinem Studiogast hier im Stadtgespräch. Wie bist du mit den Lebensumständen hier in Erfurt zurechtgekommen?
Also,
du hast gut verdient?
Ganz gut, ich habe gut verdient, alles Buchdrucker und alles Zeitungsdrucker und Nachtschichtzuschläge. Also ich habe das beste Verdienst, was es gab überhaupt.
Und hattest du auch eine gute Wohnung und so?
Gute Wohnung, also Wohnung war schwierig. Wo wir ja in Familie waren und so weiter, haben wir Wohnung gesucht und so. Und dann haben wir gedacht, ja, schwierig. Aber du kriegst eine Altbauwohnung, das war in der Gartenstraße. Das war ganz miserabel. Also die Toilette war im Keller, im Winter. Da waren die Leitungen, Wasserleitung, alles im Eingänge. Da hat immer das Wasser gefroren und so weiter. Gut, aber zum Glück, die Schwiegereltern waren ja nicht weit von uns. Da sind wir ja meistens dahin gegangen. Und haben sie gesagt, in 2 Jahren, aus diesen 2 Jahren wurden 5 Jahre. Und da bin ich 1972, habe ich eine Neubauwohnung im Ried gekriegt. Das war sehr gut, also war nicht schlecht. Und da kam das zweite Kind, 75. Und da habe ich gesagt, wir brauchen ein bisschen große Räume. Und da haben wir gesagt, ja, Moskauer Straße. Und da bin ich mal dort eingezogen bis zu der Wende.
Also jetzt mal zurück zu den anderen, zu dieser Aufgabe, sich um die anderen Arbeiter zu kümmern. Wie hat das angefangen oder wie hast du die kennengelernt? Die
also da kamen 50 Leute, die habe ich dabei für sie verantwortlich. Da haben sie erstmal Deutsch gelernt und da waren sie eigentlich alle so fleißig. Und wer nicht wollte oder nicht in den Unterricht gegangen ist, da wurde gleich zurückgeschickt. Also das war ja kein Problem. Wer Krach gemacht hat oder Kriminalität oder was, gleich weg. Berlin.
Was waren denn das für Menschen? Was waren das für junge?
Das waren Männer. Das waren sehr junge Leute. Also im Großen und Ganzen waren es sehr junge Leute. Und der Vertrag war so, die sind hier für 5 Jahre. Die lernen Deutsch, die lernen einen Beruf und nach der Berufsabschluss wieder heim. Mhm. So. Und wer das nicht mitgemacht hat oder dies und jenes, der muss das zurück. Also ich bin öfter in Berlin gewesen mit den Leuten, Flughafen und ab nach Hause.
Da wurde also knallhart.
Knallhart, durchgezogen. Ja, das war auch richtig so.
Ja. Wie hat sich das ausgewirkt auf die anderen, die hier?
Ja, da müssen Sie mal wissen, entweder bin ich ordentlich und lerne meinen Beruf ordentlich und bin ich auch nicht so aggressiv und so weiter. Da kann ich das machen, wenn nicht, dann schicken Sie mich heim. Und das ist gut gegangen, also ich kann mich nicht beschweren.
Also das heißt, die Anzahl der Leute, die zurückgeschickt waren, war dann auch überschaubar?
Überschaubar, natürlich. Ja. Ne?
Also Einzelne, die da mal ausgebucht sind.
Genau.
So, und jetzt waren die natürlich, wenn die von Algerien hierher gekommen sind, ich denke mal, es waren hauptsächlich Algerier?
Waren Algerier, ja.
Dann sind die ja hier in Lebensumstände hineingekommen, die sie von zu Hause aus nicht kannten. Ja, da war alles neu. Also ja, die genau. Sprache, die Lebensweise, die das Geschäfte, genau. Bis hin zum Wetter.
Ja, ne? Ja genau. Ja. Also wie gesagt, das war nicht für sie auch nicht so einfach. Wir haben alles in einem Heim gewohnt, meine Gut. Mit Frühstück und Mittag und so weiter war das alles im Betrieb, das ist ja kein Problem. Und ein Abendbrot, da müssen sie sich selber machen und das war nicht so einfach. Gell? Ich meine, wir haben 50 Leute in Eingang, also 25 da und 25 auf der anderen Seite. Und das war mit Kochen und dies nicht so einfach. Aber die haben wir gesagt, man muss euch verständigen, wer was macht und ist gut. Und also bei manchen Leuten ist es sehr gut gegangen und haben einen guten Beruf gelernt und waren zufrieden. Und nach der Lehre dann wieder nach Hause. Da sollten sie ja zu Hause arbeiten.
Haben ja. Die dann zu Hause auch alle in den Berufen arbeiten können, die sie hier erlernt haben?
Also wer will und wer Lust hatte und so weiter, hat was gekriegt. Mhm. Aber meistens so genau, ich kann doch nicht 20 Kilometer entfernt arbeiten oder so. Mhm. Ja, dann... Ich habe immer mit einige Leute Kontakt noch gehabt, aber dann nicht mehr lange.
Und wie war das dann für die Algerier, die dann hier in ihrer Ausbildungszeit 5 Jahre hier waren? Die mussten sich ja auch in das gesellschaftliche Leben in Erfurt integrieren, also Kulturveranstaltungen, teilnehmen, Sportveranstaltungen.
Die haben Sport gemacht, die haben Fußball gespielt. Also das waren eigentlich manche haben auch deutsche Frauen kennengelernt und haben sie auch manchmal geheiratet. Und nach das, also wo das Ding, der Vertrag abgeschlossen wird, müssen sie wieder heim. Und wer nicht, die Frau nicht nachkam, der kam wieder zurück. Also bis jetzt sind sie hier, glaube ich, noch 4 Leute, die von damals verheiratet waren und wieder da sind.
Hat es in dieser Zeit mit den Jugendlichen hier aus Erfurt und den algerischen Freunden da, hat es da Auseinandersetzungen gegeben?
Es gab Auseinandersetzungen. Also, wie gesagt, ich kann nicht 100% sagen, wer was, aber das ist meistens nach dieser Ereignisse wurde ich mal angerufen und da kam ich hin. Und der hat das gesagt und der andere hat das Gegenteil gesagt und so weiter. Und naja. Man wusste nicht wie.
Gab es da auch gewaltsame Auseinandersetzungen, wo die sich geprügelt haben?
Die haben, ja, also manchmal in der Diskothek und so weiter gab ja schon Theater mit Schlägerei und so. Aber wie gesagt, da wurde gleich die Polizei geholt und da wurde die Sache dann geklärt.
Und wer da aufgefallen war von den algerischen,
Da musste zurück.
Musste zurück.
Mhm. Wer Mist gebaut hat, musste zurück. Und das war das Richtige, was man DDR damals gemacht hat. Mhm. Wer Mist baut, dann ab nach Hause. Mhm.
Und wie lange ging diese Betreuung?
Diese Betreuung ging für die Leute, die erstmal kamen, für 5 Jahre. Mhm. Und dann sind die weggegangen und kam noch die zweite Gruppe. Mhm. Die haben auch 5 Jahre. Und dann hat man von Anfang an gesagt, pass mal auf, so und so und so musst du dich verhalten. Wenn nicht, dann. Mhm. Und dann bis zweite Gruppe ging es eigentlich. Mhm.
Und das war dann also bis 1985 so etwa?
Bis 85.
Und war dann diese Betreuung zu Ende und dann kamen keine neuen dazu?
Kam keine neuen dazu. Also nur 2 Mal waren die da und dann nicht mehr.
Was aus denen jetzt geworden ist in Algerien, aus allen, treffen die sich manchmal? Oder so?
Keine Ahnung, ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, habe ja auch keinen Kontakt mit denen. Und
Wie schätzt du denn deine Lebenssituation hier in Erfurt ein? Du hast einen anerkannten Beruf gehabt, du warst als Werktätiger anerkannt. Bist du auch so in der Bevölkerung anerkannt?
Doch, also ich hatte kein Problem. Ich habe auch viele Bekannten gehabt und haben wir zusammen getroffen und ein Bärchen getrunken. Ich hatte kein Problem gehabt, wirklich. Die ganzen 60 Jahre. In letzter Zeit sieht man, dass manche Leute schief angucken und dies und jenes auch. Nehme ich das nicht so ernst.
Nun gab es ja die Möglichkeit, auch für dich, oder ich weiß nicht, vielleicht war es keine Möglichkeit, in die Bundesrepublik auszureisen.
Ich konnte damals, da war ich ja noch algerischer Staatsbürger, konnte ich mal fahren, aber ohne Geld, was willst du da machen? Mhm. Ich war schon in Berlin, der 1962, da konnte ich auch mit einer S-Bahn bis West-Berlin und ein bisschen hingeguckt und dann wieder zurück. Mhm. Und in der Bundesrepublik, ich bin einmal mit meinem Cousin, ist ja in Frankreich, und da wollte ich ihn besuchen. Und da bin ich mit dem Zug gefahren und kurz vor Straßburg, also kam der deutsche Zoll im Wagen, Pass, habe ich einen Pass gezeigt, Visum, sag ich, was für Visum? Naja, dass sie hier fahren dürfen. Ich sage, das ist mir nicht bekannt. Und er hat gesagt, jetzt lasse ich dich durch. Wenn du zurückkommst ohne Visum, dann gibt es kein Problem. Da gibt es große Probleme. Naja, ich sage dann, Kerl, siehst du sowieso nicht. Da war ich 3 Tage dort. Und dann sage ich, jetzt gehst du wieder heim. Und wann steige ich in den Zug und der gleiche Kerl war da. Hast du Visum mit? Ich sage, nee, habe ich keine. Raus. Ja, sage, Mensch, was mach? Da bin ich wieder in Straßburg ausgestiegen wieder. Und dann habe ich gefragt, ist hier das bundesrepublikanische Konsulat? Sagen ja. Dann bin ich zum algerischen Konsulat gegangen und ich habe ihnen das erzählt. Und da hat mir gesagt, hier, 200 Mark oder was gegeben. Hier, mach das Visum und geh nach Hause. Dann bin ich zu dem Konsulat gegangen und ich habe gesagt, ich komme aus der DDR und ich brauchen sie nicht zu bezahlen. Hat mir dann ein Visum gegeben und dann bin ich wieder nach Erfurt zurück. Ja, also wie gesagt, und wo diese 2 Mal habe ich die Leute betreut und bei der zweiten Leute, die hier waren, dann habe ich in die Hochschule eine Vorbereitung auf ein Studium gemacht und dann habe ich dann in Apolder studiert, also bin ich im Fernstudium einmal in der Woche hin, 5 Jahre. Und dann habe ich Ingenieurökonom gemacht. Und da war ich im WBK. Und mein ehemaliger Chef von Bau- und Reparaturkombinat, der hat gewechselt in die Bezirksdirektion Straßenwesen. Und da hat mich immer angerufen, komm zu uns, ich habe was für dich. So gehst du hin, du hast hier schon Posten und dies und jenes. Und jedenfalls 88 habe ich ihn angerufen. Ich sage, Rolf, ich komme. Ja, ich komme. Am 1. August, und das war 88. Und da habe ich mal dort gewechselt. Und da kam die Wende. Da wurden wir Bezirksdirektion Straßenwesen, also Landesamt für Straßenbau. Und das war mein Glück. Der WBK war gleich kaputt, war alles weg. Und das war mein Glück, dass ich da vor 2 Jahren gewechselt habe. Und in dieser Zeit habe ich auch deutsche Staatsbürger genommen. Da hatte ich auch mal DDR-Staatsbürgerschaft. Und das ist gut. Ich habe dann 2 Kinder. Meine Tochter ist ab 5. Klasse. Die hatte hier schon im Pionierorchester gespielt. Im Pionierorchester.
Also die Familie ist also hat sich gut entwickelt.
Gut entwickelt, und, ja.
Alles in die richtigen Bahn gelaufen. Alles.
Mein Sohn auch, hat studiert in Weimar, Mediengestaltung, ist jetzt in Berlin, ist selbstständig, läuft ganz gut, hat auch 2 Kinder.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Said Massouri hat hier in Erfurt Buchdrucker gelernt und lebt seit 1962 in Thüringen. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen näher mit der algerischen Geschichte beschäftigen, denn in der spielt Said eine kleine, aber nicht unwichtige Rolle. Algerien war Frankreichs älteste und größte Kolonie. Bereits ab 1830 hatte seine Eroberung begonnen. Im Gegensatz zu anderen kolonialen Besitztümern wurden Teile Algeriens 1848 territorialer Bestandteil Frankreichs. Mit seiner Politik, aus Algerien einen Teil des französischen Mutterlandes zu machen, hatte Frankreich schon Mitte des 19. Jahrhunderts den Grundstein für den Algerienkrieg gelegt, den längsten und grausamsten Unabhängigkeitskrieg des 20. Jahrhunderts. Dazu heißt es in den Informationen der Bundeszentrale für politische Bildung, Zitat, der algerische Unabhängigkeitskrieg, je nach Perspektive auch algerische Revolution oder Algerienkrieg, war ein Krieg der Extreme. Mit rund 400.000 algerischen Toten und 25.000 gefallenen französischen Soldaten entfaltete sich hier zwischen dem 1. November 1954 und dem Waffenstillstand vom 19. März 1962 der größte und blutigste Dekolonisationskrieg weltweit. Rund 1 Million französische Soldaten nahmen an Frankreichs drittgrößtem Militäreinsatz im 20. Jahrhundert teil, der das nordafrikanische Land stark verwüstete und Frankreich in eine tiefe politische Krise stürzte. Durch den systematischen Einsatz von Folter, Gewalt an Zivilisten, Umsiedlungen und psychologischer Kriegsführung wurde der Krieg zum Modell des schmutzigen Kriegs. Die algerische Befreiungsbewegung Front de Libération Nationale, FLN, zum leuchtenden Vorbild für Guerillakämpfer im globalen Süden und französische Militärs zu weltweit gefragten Folterexperten. 2 Millionen Algerier, rund ein Viertel der Gesamtbevölkerung, lebte am Ende des Krieges in Umsiedlungslagern. Diese Situation in Algerien hat unser Studiogast Said Massouri wie folgt erlebt. Diese Befreiungsbewegung gegen Frankreich, die hat natürlich viele Opfer gekostet. Ich habe gelesen, also 1,5 Millionen sagen die Algerier, die Franzosen sagen, es waren nur 350.000.
Ich wollte einmal sagen, mit der Kolonialen, wie Frankreich Algerien kolonisiert hat. Und zwar Algerien, das war 1835 oder was, hat Getreide nach Frankreich geschickt. Frankreich hat nicht bezahlt. Haben sie ein paar Mal gefragt, wo bleibt das Geld, wo bleibt das Geld, und nichts, keine Antwort. Und das war genauso programmiert, wie das wird. Und jedenfalls hat der damalige Chef hat den französischen Botschafter zu sich gerufen und sagt, wieso? Wir rufen ein paar Mal und dann kriegen wir unser Geld nicht. Was ist passiert? Da hat er nicht geantwortet und hat ihm mit seinem Luft einer ins Gesicht gegeben. Und das war der Grund, Algerien zu besetzen. Ne? Das war alles geplant.
Das war diese Palmbädel-Aktion.
Und dann haben sie das 1835 Algerien kolonisiert, und da waren 1 Million Franzosen da und 8 Millionen Algerier. Algerier war kein Medizin, kein Dies, nichts. Und die haben bei den französischen Kolonialherren geschuftet wie die Sklaven. Für kein Geld, keine Versicherung, kein Dies, also das war ja schlimm. Naja, das waren die Zivilisierten und Menschlichen. Und dann, wo kam die Befreiung? Und die haben dann im Zweiten Weltkrieg, mein Onkel ist hier gestorben im Zweiten Weltkrieg, ich weiß nicht, in Frankreich, glaube ich. Die haben die Leute alle ab, alles im Militär. Los, helft uns und wenn wir befreit sind, ihr kriegt auch eure Unabhängigkeit. Und da sind die Leute hin, haben sie mitgekämpft und so. Und nach der Ende des Zweiten Weltkriegs und so weiter, da haben die Leute demonstriert für ihre Unabhängigkeit.
Zu einer dieser Demonstrationen hat Detlef Höhner noch diese Informationen angefügt.
Und dann gab es ja am 17. Oktober 1961 das berühmte Massaker von Paris, wo sich die Welt ja ausgeschwiegen hat, wo Algerier demonstriert haben. Und die Quellen gehen also sehr weit auseinander, weil man es vielleicht nie rauskriegen wird, wie viel Algerier umgebracht wurden bei der Demonstration. Die war zwar nicht angemeldet, aber die haben eben auch gegen den Krieg demonstriert. Und da hat die Pariser Polizei einen Großteil in der Seen ertränkt, erdrosselt, mit Kolben niedergeschlagen, erschossen und so weiter. Es wird von 200 Toten gesprochen.
Das waren mehr.
Aber das müssen viel mehr gewesen sein, weil noch Wochen später Leichen am Seineufer gefunden worden sind. Und ich glaube wohl, um die 11.000 wurden gefangen genommen von den Demonstranten. Man sieht schon mal 11.000, was das für eine Dimension hatte, die Demonstration. Und die haben friedlich demonstriert und die wurden deportiert. Ja, die kamen dann in ein entsprechendes Internierungslager.
Und die Franzosen haben 5.000 Leute erschossen, die da demonstriert haben.
Also da war nichts mit Unabhängigkeit.
Gar nicht.
Die musste sich also das algerische Volk neu erkämpfen. Deswegen diese Befreiungsbewegung.
Ja, und danach hat sich die Befreiungsbewegung entwickelt, nach über 100 Jahren. Und zum Glück. Und die wurden gesagt, ja, Algerien kann so Unabhängigkeit kriegen, aber Sahara bleibt für uns. Das kommt gar nicht in Frage. Entweder ganz Algerien oder wir kämpfen weiter.
Bevor es zur Unabhängigkeit kam, hatten die Franzosen in der Sahara ja auch Atomtests gemacht. Also da sind regelrecht Atomwaffen getestet worden in den 50er Jahren.
Ja.
Zu diesem Thema hat mein Co-Moderator Detlef Höhner die folgenden Informationen beigetragen.
Der erste Atombombentest war am 13. Februar 1960 in der Sahara. Und damit Plutonium gearbeitet worden ist, ist die Halbwertszeit 24.400 Jahre. Das muss man dann entsprechend umrechnen. Und dann ist das letzte bisschen nachweisbar aus dieser Zeit 240.000 Jahre, ehe das nicht mehr existiert. Dann gab es noch ein zweites Testzentrum außer den Atombomben. Das war das Raumfahrtzentrum Hammergier, und wo der erste französische Satellit gestartet worden ist, 1965, Asterix genannt. Und dann gab es da noch weitere Starts, ehe das dann geräumt worden ist und die Franzosen nach Französisch-Guayana das europäische Raumfahrtzentrum errichtet haben.
Das Gebiet gehört heute zu Algerien.
Algerien, ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Ist das noch verstrahlt oder ist das abgesperrt oder ist das
also
zugänglich?
Ich habe mal geguckt und dann haben sie jetzt in der Sahara, haben sie natürlich ganz schön tief gegraben, Wasser ist da, dies da, und dann haben sie alles Landwirtschaft, dort viel Landwirtschaft gemacht, haben ein paar Dörfer gebaut und so. Also scheint gut zu gehen.
Und die Situation in Algerien, kannst du die von hier aus beurteilen, wie sich die Entwicklung vollzogen hat? Da gab es ja also nach der
Unabhängigkeit.
Nach der Unabhängigkeit gab es ja widersprüchliche Entwicklungen.
Ja, das stimmt. Ja, da kamen nochmal diese Islamisten und diese Chaoten hier, die wollten auch mal ihre Macht zeigen und so. Aber zum Glück ist nicht geworden. Und dann die ganzen Leute, die regiert haben, außer der erste Präsident, war einwandfrei. Der hat für die Bauer was gemacht, hat Dörfer gebaut, hat alles schön gemacht. Betriebe erstellt, und da kam und der ist gestorben. Man sagt, man hat ihn auch vergiftet.
Dazu noch einmal Detlef Höhner.
Ben Bella war der erste Präsident und der ist dann gestürzt von
Houari Boumediene.
Ja, Boumediene.
Ja, Hauptmann oder was weiß ich in der Armee, und der war total bekloppt. Er hat alles kaputt gemacht. Also wo meine Geschwister gewohnt haben, da wurde ein großer Fernsehfabrik gebaut. Und da haben sie wirklich exportiert nach Afrika und so, war gut gelaufen. Da kam dieser neue Idiot, Das brauchen wir nicht. Wir können die Fernsehen von Ausland holen.
Vielleicht können wir noch mal auf dieses Verhältnis zu den Franzosen eingehen. Algerien und viele andere Staaten in Afrika gehörten zu Frankreich, waren französische Kolonien.
Ja, genau.
Ja, und die haben sich dann nach und nach befreit. Also für Frankreich auch eine Situation. Bisher waren sie fast Alleinherrscher in Afrika gewesen. Ja, genau. Jetzt kamen aber andere noch dazu.
Und da kam de Gaulle und hat gesagt, ja, mach mal das so. Da war der französische Sarkozy bis Algerien besucht und hat der algerische Präsident immer Frankreich soll sich für ihre Taten in Algerien entschuldigen. Da sagte er, ich bin doch nicht hier, mich zu entschuldigen, und ist weitergegangen.
Das Verhältnis von Frankreich zu Algerien ist also immer noch widersprüchlich und spannungsgeladen. Wie verhält sich Algerien in der aktuellen Flüchtlingspolitik?
Algerien hat das von Anfang an zurückgewiesen. Die sind von Tunesien und von Marokko.
Von Marokko, ja.
Von Algerien nicht.
Das war nochmal wichtig klarzustellen.
Da haben wir angefangen von Algerien, der Sahara, von der Sahara zu kommen. Und dann haben sie gleich von dort zurückgeschickt.
Vielen Dank für diese Informationen.
Gern geschehen.
War sehr interessant, sehr spannend. Haben wir was vergessen? Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Damit sind wir auch am Ende mit der Sendung. Heute im Stadtgespräch waren zu Gast Said Massouri, der als Freiheitskämpfer in der algerischen Freiheitsbewegung gekämpft hat und seit 1962 hier in Erfurt wohnt, sowie meinen Co-Moderatoren Detlef Höhner. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.